Als ich noch ein Kind war, da gab es einige Vorfälle, die mich dazu gezwungen haben, dass ich einige Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Und wie für jedes andere Kind auch, war das eine sehr schwere Zeit für mich gewesen. Also natürlich, am liebsten wäre ich zu Hause gewesen. War ich aber nicht und durfte ich auch nicht. Das Essen hat nicht geschmeckt, die Zimmer waren hässlich, ich hatte Schmerzen und ich durfte auch das Bett nicht verlassen. Mein Tagesablauf bestand aus zwei Dingen, Langeweile und Essen. Und zwischendurch wurde ich von einem Krankenpfleger aufs Klo getragen. Ich erinnere mich sogar an eine Situation, da musste ich mein Zimmer mit einem Alkoholiker teilen, der dann nichts Besseres zu tun hatte, als am zweiten Tag seine OP-Nähte zu ziehen. Eindrücke, die man als Kind im Krankenhaus nicht so schnell vergisst. Ein Krankenhausaufenthalt, den findet niemand toll. Und für mich als Kind damals war es schlimm. Also nichts von dem, was mir Sicherheit, was mir Geborgenheit oder Normalität vermittelt hat, war jetzt noch da. Mein Zuhause war weg, meine Freunde weg, meine Geschwister weg, die Eltern weg, Spielzeug und Freizeitbeschäftigung weg, mein gewohnter Alltag weg. Stattdessen bekam ich Krankheit, Schmerz und ein Zeitempfinden, das dem von Ewigkeit sehr nahe kam. Es gab nur eine einzige Sache, die mir geholfen hat, die Krankenhausaufenthalte in meiner Kindheit durchzustehen. Und das war meine Mutter. Meine Mutter hat mich jeden einzelnen Tag besucht. Die ganze Zeit über, egal wie oft ich im Krankenhaus und wie lange ich dort war, für sie stand die Welt ja auch nicht still. Und ganz egal, welche Termine sie sonst noch hatte oder was sonst noch alles am Tag anstand, meine Mutter hat es sich nicht nehmen lassen, mich jeden Tag zu besuchen. Und das trotz 2 Stunden Autofahrt. Der Besuch meiner Mutter wurde in meiner Krankenhauszeit das Highlight, auf das ich am Tag über zugelebt habe. Es war das Einzige, was mir Normalität und Geborgenheit gegeben hat, während alles andere um mich herum einfach nur ein einziger Albtraum gewesen ist. Und mir selber ging es ja auch sehr schlecht, aber für die Zeit, die meine Mutter da war, da war das alles irgendwie erträglich gewesen. Da ging das alles irgendwie. Das Wissen, dass im Laufe des Tages die Tür aufgehen wird, und da keine Krankenschwester und kein Krankenpfleger an der Tür steht, sondern meine Mutter, das hat mir unglaublich geholfen. Ich konnte ja nichts ändern an den Dingen, die ich gerne geändert hätte. Ich durfte nicht nach Hause. Ich wurde nicht sofort wieder gesund. Die Schmerzen haben nicht aufgehört. Aber ich habe gewusst, dass meine Mutter heute noch vorbeikommt. Und das war der einzige Trost und die einzige Hoffnung, die so ein kleiner Furz wie ich damals in einem viel zu großen Krankenhausbett haben konnte. Und meine Mutter kam, jeden Tag, bis sie schließlich ein allerletztes Mal gekommen ist und die Worte gesagt hat, nach denen ich mich immer gesehnt habe: Zieh dich an, wir gehen nach Hause. Als ich ein Kind war, im Krankenhaus, krank und schmerzgeplagt, gab mir meine Mutter immer wieder unermüdlich Hoffnung, dass das vorbeigehen wird und dass Zeiten kommen werden, an denen es anders ist und dass der Tag kommt, an dem sie mich mitnehmen wird. Und genau so ist es dann auch passiert. Die Frage ist, wie ist denn das bei uns Christen? Was sagt oder was gibt uns unser himmlischer Vater in Zeiten von Krankheit, Angst, Einsamkeit und der eigenen Unfähigkeit, irgendetwas daran ändern zu können? Der Text für die Predigt steht im Lukasevangelium im 21. Kapitel. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das klingt jetzt erstmal alles nicht so erbaulich. Also da ist von Katastrophen die Rede, von Angst. Die Menschen werden verzagen und vor Furcht vergehen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Vielleicht sitzen heute hier einige Adventsromantiker, zu denen ich mich persönlich zähle. Ich liebe Weihnachten und alles, was dazugehört. Und denen wäre vielleicht heute ein anderer Text lieber. Was Schönes, was Warmes, was zum Wohlfühlen. Gerade jetzt, in diesem Jahr, zu dieser Zeit. Der Text, den wir gehört haben, der ist ja adventlich. Er ist nur nicht weihnachtlich. Das ist der Unterschied. Der Advent, von dem hier die Rede ist, ist die zweite Ankunft von Jesus. Und das, was Jesus hier erzählt, das sagt er nicht, um uns Angst zu machen. Darum soll das zentrale Thema heute in der Predigt nicht sein, die Welt geht vor die Hunde, jetzt lasst uns alle mal irgendwie kollektiv Panik kriegen, sondern die Gewissheit, dass Jesus uns versprochen hat, ich komme wieder. Und was bedeutet das eigentlich für uns? Dass Jesus tatsächlich wiederkommen wird, gehört zu den wichtigsten Themen des christlichen Glaubens. Unsere Welt, so wie sie ist, mit dem Leid, mit dem Schmerz, mit der Traurigkeit, der Einsamkeit, mit all dem Schlechten, das wird dann aufhören. Und zwar für immer. Aus dem Grund ist die Wiederkunft von Jesus für uns Christen nichts Schlimmes. Es ist nichts Schreckliches, vor dem wir uns fürchten müssen. Aber die Welt, in die Jesus zurückkommen wird, die macht dagegen ein ganz anderes Bild. Jesus erzählt nämlich, in welchem Zustand die Erde ist, auf die er zurückkehren wird. Im Text steht, den Völkern der Erde wird bange sein. Und das Wort, was im Urtext für bange steht, heißt aporia. Das gibt es auch im Deutschen, das wurde eingedeutscht. Und ich habe mal im Duden nachgeschlagen, was das Wort bedeutet. Und Aporie bedeutet die Unfähigkeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, wortwörtlich übersetzt steht hier, dass zur Wiederkunft von Jesus die Welt als alles, also nicht nur einzelne Länder, sondern die Völker der Erde einem Problem ausgesetzt sind, von dem sie unfähig sind, eine richtige Entscheidung zu treffen und es nicht lösen können. Man könnte natürlich sagen, okay, da wird uns wahrscheinlich allen jetzt was einfallen, was das sein könnte. Aber wissen tun wir es nicht. Wichtig ist auch gar nicht, was damit gemeint ist. Wichtig ist nur anhand dessen, was Jesus beschreibt, was auch immer das ist. Es macht den Menschen auf der ganzen Welt Angst. Und Angst ist definitiv etwas, was die Menschheit immer schon im Würgegriff gehabt hat. Und Angst ist auch immer etwas gewesen, dem sich die Menschen gerne bedienen, wenn es darum geht, sie auf ihre Seite oder von ihrer Überzeugung zu überzeugen. Angst macht irrational, Angst führt zu dummen Entscheidungen, das erleben wir ja immer wieder. Und aus diesem Grund war, ist und wird Angst nie etwas sein, mit dem Jesus arbeitet. Das hat er überhaupt nicht nötig. Der entscheidende Unterschied, der hier in diesem Text gemacht wird, ist die Welt. Die Völker selber, die haben alle Angst. Aber Jesus kommt ja nicht wieder, um dem allen noch oben noch eins draufzusetzen, sondern das zu beenden. Und zwar für immer. Die Ankunft von Jesus Christus steht der Angst und der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit, die wir als Menschen in dieser Welt definitiv haben können, entgegen. Das Thema der letzten Tage, die Endzeit, das Wiederkommen von Jesus Christus, ist ein schwieriges Thema. Es ist schwer zu fassen, es ist noch schwieriger zu beschreiben, aber es ist ein Thema, mit dem wir uns als Christen auseinandersetzen sollen. Die Frage ist jetzt aber, wie? Wie sollen wir mit einem Thema umgehen, über das wir nichts Genaues wissen? Und das, wenn man es falsch behandelt, bei den Menschen Angst schürt und keine Hoffnung. Dass Jesus versprochen hat, dass er wiederkommen wird, das muss zwangsläufig erstmal eins bedeuten, nämlich Jesus wird definitiv nicht zu spät kommen. Die Welt wird nicht im Chaos untergehen und sich selbst zerstören. Der Mensch ist nicht sich selbst überlassen, bis der Letzte irgendwann das Licht ausmacht, sondern Gott ist sich durchaus darüber bewusst, in welcher Welt wir leben und wie die aussieht. Keiner weiß das so gut wie er. Und er weiß auch, was wir aus dieser Welt gemacht haben, die er uns geschenkt hat. Genauso gut weiß es auch Gott, dass es vieles gibt, vor dem wir Menschen uns fürchten. Auch wir Christen sind nicht frei von Angst. Grund genug, wenn wir unser Leben oder in die Welt schauen, finden wir genug, auch vor dem Jahr 2020. Das Wundervolle an Gott ist aber, dass er kein strenger Schuldirektor ist, der mit dem Lineal daneben steht und sagt, na, wenn ihr Christen alle mal ein bisschen mehr Glauben und Vertrauen hättet, dann wärt ihr auch nicht solche Waschlappen. Sondern Gott nimmt uns in unserer Angst ernst, in unserer Schwachheit und in unserer Begrenztheit. Jesus verurteilt uns Christen nicht dafür, dass wir uns allzu oft fürchten. Sondern im Gegenteil, gerade hier setzt Jesus an und macht uns Hoffnung. Wenn die Welt verrückt spielt und wenn es immer weniger Hoffnung gibt, wie es weitergehen soll, und wenn die Zukunft düster aussieht und die Angst mich holt, dann ist die Frage, worauf schaue ich dann? Worauf richte ich meinen Blick? Was belastet uns? Wovor habe ich Angst? Woran klammern sich über den Tag eigentlich alle meine Gedanken? Wer Angst vor Überfremdung hat, der schaut in die Politik. Wer Angst vor Corona hat, der schaut auf die Ärzte. Wer Angst vor der Zukunft hat, der schaut auf sein Bankkonto. Und wer Angst vor der Realität hat, der schaut in die Flasche. Aber wir Christen haben eine andere Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, woanders hinzuschauen. Diesem Gebückten, dem Gebeutelten, dem ängstlichen Christen, dem sagt Jesus, wenn die Welt verrückt spielt und wenn es kein Oben und Unten mehr gibt und wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht und die Zukunft der Menschheit wirklich düster aussieht, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und jetzt kommen wir hier an einen ganz kritischen Punkt im Leben eines Christen. Eine elementare Frage, nämlich, ist das überhaupt ein Thema in meinem Leben, in meinem Glauben? Also, wenn Jesus sagt, ich werde wiederkommen, tröstet mich das? Oder zucke ich da eigentlich eher so unberührt mit den Achseln? Ja, schön. Einer der größten Unterschiede zwischen uns Christen heute im 21. Jahrhundert und der Urgemeinde ist, dass die Urgemeinden, die ersten Christen, in einer absoluten Naherwartung von Jesus gelebt haben. Die haben damals noch gedacht, Jesus kommt definitiv zu unseren Lebzeiten wieder, allerspätestens bei unseren Kindern. Und wenn man das glaubt, dann sieht das Leben und wie man es praktisch durchführt ein bisschen anders aus, als wenn man der Meinung ist, naja, wird schon nicht passieren. Natürlich glauben wir Christen daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Aber in einer echten Naherwartung zu leben, ist nicht wirklich so. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sind die meisten oder birgt dieses Wissen von Jesus zweiter Wiederkunft für viele Christen keine Hoffnung. Es hat für sie keine Relevanz in ihrem Leben. Jesus ist bisher nicht wiedergekommen, der hat sich ja ganz schön Zeit gelassen. Was sagt mir denn, dass er heute wiederkommt oder morgen? Warum denn überhaupt in den nächsten Jahren? Die Bibel und Jesus machen aber deutlich, dass es ganz wichtig ist, in der Erwartung von Jesu Rückkehr zu leben. Und das nämlich aus den gleichen Gründen, wie ich es am Anfang der Predigt beschrieben habe, wie es mir als Kind im Krankenhaus ging. weil es einem hilft, nicht das Handtuch zu werfen und sich nicht von den Problemen und den Schmerzen des Lebens, die sowieso mal nicht zu ändern sind, überwältigen zu lassen. Weil man dadurch einen Grund hat, Hoffnung zu haben und vorwärts zu schauen, dass das alles irgendwann mal vorbei sein wird. Nehmen wir nochmal den Einstieg der Predigt als Beispiel. Was bleibt in einem Kind, das im Krankenhaus liegt, das Schmerzen und Angst hat und das alleine ist und das keine Hoffnung hat, dass die Eltern irgendwann mal in der Tür stehen und sagen, ich nehme dich jetzt mit nach Hause. Das Einzige, was diesem Kind bleibt, sind Schmerzen, Angst und Einsamkeit. Jeden Tag aufs Neue. Ohne Aussicht, dass sich das mal ändert. Ich glaube, das ist nicht willentlich, aber viele Christen leben so. Die sagen, die denken, ich muss irgendwie, die Welt ist ein einziges Trauertal und ich muss klarkommen und irgendwie. Die sehen keine Hoffnung in dem, dass Jesus mal wiederkommen will, sondern die trösten sich damit, dass sie im schlimmsten Fall irgendwann einfach irgendwann tot sind und dann sind sie auch bei Jesus. Aber was ist das denn für eine Hoffnung? Wenn ich in dieser Welt lebe und an Gott glaube, aber keine Hoffnung habe, dass er wirklich wiederkommen wird, dass der Tag kommt, an dem er sagt, ich bin jetzt da, zieh dich an, wir gehen nach Hause. Ihr dürft mich eines Besseren belehren, aber ich bin der Überzeugung, dass ein Glaube ohne Hoffnung ein toter Glaube ist. Wenn ich keine Hoffnung habe auf das, was noch kommt, wenn ich mich nicht nach dem sehne, was Gott mir versprochen hat, was passieren soll und wird, na, was will ich denn dann? Worauf warte ich denn dann in diesem Leben überhaupt? Außer auf den Tod. Ohne Hoffnung, dann gehöre ich zu diesen primitiven Christen, die schon vor langer Zeit bei sich selber stehen geblieben sind. Und deren Lebensfragen alle mit dem gleichen Wort anfangen. Ich. Im Glauben an Jesus Christus ist der Weg nicht das Ziel, sondern bei Gott zu sein ist das Ziel. Die Erlösung und das ewige Leben. Und jeder von uns, der jetzt hier sitzt, ist noch nicht angekommen. Ein Christ, der keine lebendige Hoffnung hat auf das Zukünftige, keine Sehnsucht, keine Erwartung auf das, was noch kommt, ist in meinen Augen sehr wahrscheinlich ein sehr unglücklicher und freudloser Christ. Denn was bleibt mir denn ohne die Hoffnung auf das, was Jesus mir versprochen hat? Wenig. Wenig bis gar nichts. Und das Wenige, das ich habe, würde mit dem Augenblick meines Todes auch noch sterben. Das ist nicht der Weg, den uns Jesus Christus anbietet. Jesus sagt, wenn die Welt so ist, so verrückt, so kaputt, so hoffnungslos, dann ist das kein Grund zur Verzweiflung und den Glauben an den Nagel zu hängen. Sondern gerade deswegen ist es ein Grund, Hoffnung zu haben. Weil ihr die Gewissheit haben sollt, ich komme. Ich werde kommen und euch holen. Und niemand kann Jesus daran hindern, dass er das tut. Euch, die ihr jetzt Angst habt, die wir Sorgen haben und die wir alle mit Problemen beladen sind, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dieser Text schildert nichts Schlimmes. Es ist keine Warnung an die Menschheit. Es ist keine Drohung und keine Ermahnung an die Welt, sondern es sind tröstende Worte an Jesus, an Menschen, die in einer völlig kaputten, angsterfüllten Welt leben. Habt Hoffnung, ich habe euch nicht vergessen. Hoffnung ist das, was uns Christen trägt. Hoffnung auf Jesus, Hoffnung auf sein Wiederkommen. Hoffnung, dass dieses Leben hier, auch wenn es nicht nur schlimm ist, Gott sei Dank nicht das Letzte und nicht das Wichtigste ist. Ich weiß auch nicht, wann der Tag kommt, an dem Jesus wiederkommt. Mein Mentor sagt immer, heute wäre ein guter Tag dafür. Sehe ich auch so. Und er wird wiederkommen. Und bis es soweit ist, müssen wir Christen zusammenhalten und von Jesus tragen lassen. Denn das Wichtigste ist, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Denn wenn wir die nicht mehr haben, oder nicht mehr zurückgewinnen, dann werden wir uns genauso fühlen wie die Menschen, die Jesus in diesem Text beschreibt. Uns wird bange sein und wir werden verzagen. Wir würden vergehen vor feuchten Erwartungen der Dinge, die noch folgen. Nichts davon soll auf uns Christen zutreffen. Und genau aus diesem Grund benutzt Jesus am Ende das Bild eines Feigenbaums. Der Feigenbaum war damals in Palästina der einzige Baum gewesen, der im Winter alle seine Blätter verloren hat und dadurch aussah wie tot. Und Jesus beschreibt das und er verwendet dieses erneute Blühen im Frühjahr, im Sommer, wenn dieser tote Baum wieder Früchte, also wieder Blätter trägt. Jesus hätte es zum Beispiel auch umgekehrt machen können. Er hätte sagen können, schaut euch mal den Feigenbaum an, wenn der Winter kommt, dann verliert er alle Blätter und sieht aus wie tot und dann wisst ihr auch, das Ende ist gekommen. Aber genau das macht Jesus nicht. Er spricht von diesem erneuten Ausschlagen, von diesem erneuten Blühen eines eigentlich toten aussehenden Baumes, von einer Wiederbelebung, von einer Hoffnung, die weiß, am Ende wartet nicht der Tod auf mich. Und die Welt geht nicht den Bach runter, sondern am Ende wartet das Leben. Aus diesem Grund ist die Adventszeit, sei es nun auf Weihnachten ausgerichtet oder auf das zweite Kommen von Jesus Christus, in beiden Fällen eine fröhliche für uns Christen. Denn für beides gilt, Jesus ist wiedergekommen damals und er wird ein zweites Mal wiederkommen und selig machen, was verloren ist. Darum dürfen wir auch dieses Jahr trotz der Umstände fröhlich Advent und Weihnachten feiern und die Hoffnung auf Jesus wiederbeleben. Denn egal, was morgen ist und egal, wie es nächstes Jahr aussehen wird, Jesus hat uns versprochen und hat uns ein Versprechen gegeben. Und solange wir auf dieser Erde unsere Runden drehen, hoffen wir und bauen wir unser Leben auf den Glauben daran, dass wir den Tag erleben werden, an dem Jesus uns die Worte sagt, die auch ein kleines Kind im Krankenhaus sich sehnlichst wünscht. Nämlich, zieh dich an. Wir gehen nach Hause. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du siehst die Welt und wie sie ist und was aus ihr geworden ist. Und es gibt hundert und tausend Gründe, dass wir Angst haben, dass wir den Fokus verlieren. Und Herr Jesus, du kennst mich und du weißt, dass ich viel zu wenig darüber nachdenke und meine Hoffnung aus dem ziehe, dass du mal wiederkommst. Und dass ich meinen Glauben und meine Hoffnung nur darauf beschränke, dass ich irgendwann mal tot bin und dann bei dir bin. Vater im Himmel, du vertröstest uns nicht. Du wartest nicht am Ende, wenn alles vorbei ist auf uns. Du bist auch jetzt hier. Und wir wollen dir danken und dich loben und wir wollen dich preisen, dass du uns nicht alleine lässt und dass das, was du uns versprochen hast, definitiv passieren wird. Du wirst uns zu dir holen. Herr Jesus, du wirst kommen. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Amen.